Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Zum aufrechten Liedermacher war er politisch zu wenig bissig, für einen Schlagersänger war er nicht futzi genug. Das hat eine große deutsche Tageszeitung geschrieben anlässlich des 70. Geburtstags von Manfred Maurenbrecher im letzten Jahr. Manfred Maurenbrecher, ein Musiker, der schon vieles gemacht hat, der schon lange auf der Bühne steht, der aber trotzdem immer wieder als ewiger Geheimtipp bezeichnet wird, obwohl er über 20 Alben veröffentlicht hat und gleich dreimal den Preis der deutschen Schallplattenkritik erhalten hat. Jetzt nimmt uns Manfred Maurenbrecher mit in seine bewegte Vergangenheit in einem neuen Buch.
Ja, ich bin schlanker geworden. Braun überall, willst du's sehen? Ja, ich weiß, vor 3 Jahren, ich seh dich mit dem Koffer durch die Tür gehen. Ich hab die Nase im Wind gehabt. Ich hab nen Sack voller Glück gehabt, ein paar flotte Sprüche und die Ampeln waren auf grün. Geld, Geld ist ne Falle. Als alles anfing, was konnte uns da geschehen?
Manfred Maurenbrecher und Band live im Jahr 1985 in der Markthalle in Hamburg. Ein besonderes Konzert, das jetzt sogar noch einmal in voller Länge veröffentlicht wurde. Und aus den ersten Karrierejahren des Musikers stammt, der, wie er selbst sagt, in den 80ern eingeschleust wurde in das Labyrinth der Profi-Unterhalter. Der Rest ist Mut. Vom Liedermachen in den 80ern heißt das neue Buch von Manfred Maurenbrecher, der uns jetzt telefonisch zugeschaltet ist. Schönen guten Tag.
Ja, hallo Herr Mauersberger.
Sie schildern in Ihrem Buch ja die Zeit von 1980 bis 89, die ziemlich genau einhergeht mit der Veröffentlichung von 5 Alben für die Plattenfirma CBS, ein Major-Label, würde man heute sagen. Und diese Plattenfirma hatte ja durchaus große Pläne mit Ihnen. Sie sollten also tatsächlich durchstarten. Aber während Grönemeyer oder Nena kommerziell abhoben, haben Sie diesen ganz großen kommerziellen Durchbruch nicht geschafft. Bedauern Sie das?
Nee, überhaupt nicht. Also damals habe ich es eine kurze Zeit lang bedauert. Aber als ich dann mit all diesen Sachen angefangen habe, war ich ja schon über 30. Wäre ich knapp 20 gewesen, hätte mir das alles viel mehr bedeutet, dieses Durchstarten. Mit über 30 steht man dann schon manchmal doch ein bisschen neben sich. Und wenn dann Leute von der Plattenfirma sagen, du wirst der nächste Grönemeyer, dann denkt das klügere Ich in einem drin, naja, lass den mal reden und kümmere dich um dich selbst. Also.
Und das, diese Distanz, die Sie ansprechen, die rührt vielleicht daher, dass Sie eben, wie Sie sagen, schon über 30 waren. Sie hatten auch schon promoviert in Germanistik, also Sie hatten auch schon eine Uni-Karriere hinter sich. Und diese Distanz, die äußert sich eigentlich auch in Ihrem Buch, denn Sie sprechen da immer mal wieder auch von Unsicherheit. Erzählen zum Beispiel von einem Konzert in der Waldbühne Berlin, bei dem Sie alleine aufgetreten sind, vom Publikum kaum beachtet wurden. Wieso haben Sie trotz solcher Erfahrungen dann doch immer wieder den Mut gehabt, weiterzumachen?
Naja, also bei diesem Waldbühnenkonzert war es nicht so, dass die mich nicht beachtet haben, sondern das war eine riesige Anforderung. Ich bin vorher immer vor 20, vielleicht mal 50 Leuten aufgetreten und dann auf einmal vor 20.000 ohne irgendeine Vorbereitung, das war schon heftig. Und das eigentlich kam das, also ich war total glücklich danach, weil das kam nämlich da ziemlich gut an. Natürlich war ich oft unsicher und ich bin eigentlich in meiner Selbsteinschätzung als junger Mensch auch niemand gewesen, der auf eine Bühne gehört. Das habe ich mir tatsächlich in dem Jahrzehnt, was ich da schildere, erst angeeignet und mittlerweile ist es ja so, dass ich denke, selbst wenn mir nichts mehr einfallen sollte, auftreten möchte ich, wenn sobald es wieder erlaubt ist, so oft wie möglich.
Die 80er und vor allem die Musik der 80er, Herr Maurenbrecher, die wird ja immer noch gerne gespielt, aber auch immer so ein wenig belächelt. Die Synthesizer, die Drumcomputer, die damals im En Vogue waren, die klingen für heutige Ohren manchmal antiquiert. Als Musikfan freut man sich aber sehr über Ihr Buch, denn Sie schildern da die Begegnungen mit ganz vielen Berühmtheiten. Rio Reiser, Udo Lindenberg, mit dem haben Sie mal telefoniert. Jim Rakete, in dessen Fabrik in Kreuzberg Sie ein- und ausgegangen sind. Waren die 80er Jahre in Deutschland vielleicht doch irgendwie besser als Ihr Ruf?
Naja, also auf jeden Fall waren sie viel vielfältiger als das, was man heute von ihnen so als übrig geblieben sieht. Mhm. Ich denke ja, dass die 80er, was die Musik angeht, auch den Techno geprägt haben, weil der Umgang mit diesen Maschinen auch noch easy digital wurden, aber dass man schon alles nacheinander aufnehmen konnte, es war so eine Umwälzung, wie es sie so von der technischen Seite nur selten gibt. Und Musik hat sich dadurch für die ganze Welt, würde ich sagen, radikal verändert.
Welche Rolle spielte die Stadt Berlin eigentlich für Sie in den 80er Jahren? Denn Sie sind Berliner, Sie sind ja in Berlin aufgewachsen und geboren. Welche Rolle spielte die Berliner Szene?
Naja, eine ganz große. Also ich kam wie ein Fremder da rein, weil in meinen 20ern, also in den 70er Jahren, war ich in ganz anderen, also nicht in musikalischen Welten unterwegs. Aber auch da war Berlin, ja, das war ja auch der Sumpf der Spontis und der Alternativbewegung, die damals anfing, der Startpunkt der Grünen oder der alternativen Bewegung eben. Also dieses West-Berlin war von heute her gesehen wie ein großes freies Sanatorium.
Ein Sanatorium ist ein schöner Ausdruck. Sie schildern, und das haben Sie jetzt angesprochen, ja, ganz viele Subkulturen, politische Strömungen, die es damals in Berlin gab, die es auch in den 80er Jahren vielleicht mehr gab als heute. Die Hausbesetzer-Szene, die linken Studentengruppen, die Grünen, die damals noch, wie Sie schreiben, von Männern mit langen Haaren und Rauschebärten bevölkert wurden. Sie haben des Öfteren auf Parteiveranstaltungen der Grünen gespielt. In Ihren Songs finden sich aber solche klaren Botschaften, auch klare politischen Botschaften, nicht so sehr. Wieso?
Na, ich bin selber nicht so, auch als Konsument, nicht so der Freund von Mitklatsch- und Mitsingnummern. Und mich hat immer gereizt, das Modell, was Literaten für Kurzgeschichten entworfen haben, ins Lied umzusetzen. Und meine Vorbilder dabei waren von vornherein Franz Josef Degenhardt, Randy Newman, der frühe Bob Dylan, nicht der so symbolistisch vorgehende, sondern der konkrete Geschichten erzählt hat und auf eine tolle Art, oder auch Bert Brecht. Das waren die Leute, die ich mir als Vorbild genommen habe. Ich wollte Charaktere lebendig machen, an denen man achtlos auf der Straße vorbeigeht.
Hat das deutsche Publikum damals in den 80ern diesen Ansatz vielleicht zu wenig verstanden?
Kann sein. Also ich denke, das ist dann auch immer eine Frage, wie weit Medien das verstehen oder nicht verstehen und wie weit es weiter übersetzt wird. Also ich habe schon in den 80ern eine ganze Menge Leute erreicht und das sehe ich bis heute, also gerade jetzt die Reaktion darauf, dass diese alten Dinge gerade erscheinen, das neue Buch und die alte Musik von 85, der Rockpalast, da schreiben mir so viele endlich und das habe ich nur in schlechter Kassette und toll, dass es jetzt da ist. Also muss schon welche geben, die es auch damals gemocht haben.
Der Rest ist Mut vom Liedermachen in den 80ern. Das neue Buch von Manfred Maurenbrecher ist im Bebra Verlag erschienen und ich bedanke mich sehr für das Gespräch, Herr Maurenbrecher.
Ja, hat mich gefreut.